Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen von der großen Freiheit.com, Jens Alsleben und...
Ja, Christau.
Schön, dass ihr da seid und wir haben heute einen speziellen Gast, über den wir beide uns total freuen. Ja, mit uns in der Videokonferenz ist der Mike Weckert. Grüß dich, Mike, mein Lieber. Hallo, moin.
Ich grüße euch aufs Schärfste. Moin, moin.
Ja, also was ihr alle nicht sehen könnt, ihr liebe Hörer da draußen, der Mike hat ein cooles T-Shirt an. Da steht, The only cash I need is Johnny. Das fand ich schon mal großartig. Und vielleicht, heute ist ja das Thema, wie sieht's aus in Woche 4 von Corona? Was haben wir denn so für Eindrücke aus unserem jeweiligen Arbeitsfeld? Und Mike ist einer der Frontkämpfer, der also ganz vorne mit dabei ist. Mike, willst du ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist und warum du mit uns beiden hier im Podcast bist?
Also zunächst mal freut mich enorm, dass ich mit euch überhaupt sprechen darf, weil in all den Möglichkeiten, die es da draußen gibt, mit Menschen zu sprechen, habt ihr mich gewählt und das finde ich ganz, ganz wertschätzend, freue mich riesig drüber und hoffe, dass ich ein bisschen aus meinem kleinen Erfahrungsschatz und Umfeld dazu beitragen kann, dass das ein guter Podcast für euch wird. Ich bin 58 Jahre alt, ich dürfte normal jetzt gar nicht mehr auf die Straße, weil ich ja Risikogruppe bin oder Hochrisikogruppe bin. Und ich bin seit 15 Jahren, was die Branche so nennt, ein Restrukturierer. Das heißt, ich kümmere mich um Unternehmen, auf deren Wunsch, denen es nicht so gut geht. Und da erlebt man in der Zeit sehr, sehr viele Situationen, wird unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert und die werden gestellt. Und so ist es ganz natürlich, dass jetzt unsere Kunden, baut man sich natürlich auch einen Kundenstamm auf über die Jahre, dass die sich jetzt in dieser Corona-Krise sehr intensiv an mich, an meine Kollegen wenden und eben fragen, Mensch, wie kommen wir da durch?
Ja, und was dich sicherlich auch auszeichnet, ist, dass du bei deiner sehr harten Arbeit in Extremsituationen jemand bist, der den Mensch immer im Fokus hat bei seiner Arbeit und das über viele Jahrzehnte sehr erfolgreich machst, weil du in den Restrukturierungen auch gerade über die Menschen sehr erfolgreich agierst. Und Jörg, du hattest im Vorgespräch auch schon mal so die ein oder andere Idee einer ersten Frage an den Mike. Willst du mal losschießen?
Ja, meine erste Frage an dich, Mike, ist jetzt durch die Corona-Krise, ob es tatsächlich so ist, weil was ich lese oder was ich vorher auch immer gelesen habe, ist, dass es immer nur um Zahlen, Daten, Fakten, wie können wir den Umsatz noch mehr steigern, was können wir hier noch machen? Und in meiner langen Zeit der Selbstständigkeit ging es dann auch häufig zu Lasten der Mitarbeiter. Es war immer jahrelang ein probates Mittel, Menschen entweder zu drücken oder rauszuwerfen. Hat sich da was verändert durch diese Corona-Geschichte? Gibt es eine Besinnung auf den Menschen, dass der Mensch ja letztendlich derjenige ist, der das Business macht, was ja so in meiner Wahrnehmung häufig irgendwie doch vergessen wird?
Also meine Wahrnehmung, Jörg, ist die, dass ich bei den Firmen, Unternehmen, Gemeinschaften, wie ich sie mal nennen möchte, die sich schon vorher, vor dieser Krise, intensiv mit ihrem Human Capital befasst haben, dass die das jetzt auch tun. Die anderen, muss ich leider sagen, erlebe ich in einer Schockstarre. Und wir wissen alle, wenn wir Angst haben, und ich glaube, es ist probat zu sagen, dass ein Großteil der Republik im Moment Angst hat, vor dieser Krise, in dieser Krise, speziell die Unternehmen, weil sie halt auch weit und großräumig betroffen sind. Und bei denen sehe ich in dieser Schockstarre eben gerade nicht diese Reaktion hin zum Menschen, hin zur Mitarbeiterin und zum Mitarbeiter. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wenn man auch mal so die Öffentlichkeit betrachtet, nicht? Ich habe die Tage, wie viele, natürlich intensiv ferngesehen, habe mich in den Medien gebildet und wir haben jetzt tatsächlich festgestellt in dieser Republik, lieber Jörg, dass die Krankenschwestern unterbezahlt sind.
Wahnsinn.
Dass Krankenpfleger in Altenheimen jetzt einen wichtigen Job leisten. Und ja, in der Tat, und das finde ich richtig, applaudieren wir diesen Menschen an verschiedenen Stellen abends um 18 Uhr, sind fröhlich, wir schicken denen auch was, wir zeigen denen Respekt. Und ich frage mich immer, wo waren die vorher? Ich habe die immer gesehen, die waren immer da. Und ich glaube, wenn wir etwas schaffen könnten in dieser Krise, ist, dass wir jetzt die Wahrnehmung schärfen, genau für diese Menschen, die unsere Gerüste tragen. Und das sind in dem Fall natürlich, wenn wir über Medizin, wenn wir über Gesundheitssystem sprechen, dann sind das Krankenpfleger. Aber in der Firma, in der ich konkret arbeite, sind es Menschen, die ihre Hände an meine Produkte legen, an meine Prozesse legen und schlussendlich sicherstellen, dass das so flutscht, dass wir idealerweise eine funktionierende Firma sind. Und da muss ich sagen, da bin ich manchmal, wie ihr schon gehört habt, ein bisschen skeptisch. Mir kommt das zu wenig. Ich würde mir jetzt viele, viele CEOs dieser Welt wünschen, die so einen Podcast machen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die sich in einem Zoom-Meeting treffen und denen sagen, ey, ist schön, dass ihr heute im Homeoffice sitzt, dass ihr da seid, dass ihr signalisiert, ihr wollt diesem Unternehmen dienen. Denn das ist ja eine Dienstleistung, die kommt ja von dienen. Und das muss ich sagen, das fehlt mir ein bisschen. Da würde ich mir mehr wünschen, mehr Initiative. Und vielleicht können wir auch was dazu tun, dass das besser wird.
Ja, ich habe denn, also mein Eindruck, ich stimme da mit dir auch mit meiner Wahrnehmung komplett überein. Und ich glaube, wir Menschen, wir legen immer dann Wert darauf, auf etwas, was Mangel ist. Und wenn die Gesundheit Mangel ist, dann tritt die plötzlich wieder in den Vordergrund. Das ist ja genauso, ein gesunder Mensch hat viele Wünsche, ein kranker Mensch hat nur einen, nämlich gesund zu werden. Und das treibt jetzt gerade die ganze Welt um. Sie möchte gerne gesund bleiben. Und deswegen sind die anderen in der Wertigkeit, diese rein Kapitaldinge, nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, dass im Laufe der letzten Jahre, wo es uns ja eigentlich gesund ging, wenn man das mal so sagen kann, dass viele Führungskräfte sich selber auch verloren haben. Weißt du, darum stellen die vermutlich diese Fragen nicht, weil es gibt in einem therapeutischen Kontext gibt es drei einfache Fragen, um zu sich zu kommen. Die erste Frage ist, wer bin ich? Und ich glaube, da steigen schon sehr viele Menschen aus. Die zweite Frage ist, wie geht es mir? Ich habe in meiner 20-jährigen Praxis erlebt, dass dir diese Frage viele nicht beantworten können. Die stehen dann vor mir und fragen mich, was meinst denn du? Und die dritte Frage ist, was wünsche ich mir? Also was wünsche ich mir von mir, was wünsche ich mir von meinem Leben? Und diese drei Fragen, und vielleicht hilft dieser Podcast dazu, dass sich mehr Führungskräfte mal diese drei Fragen stellen, um zu sich zu kommen. Weil erst wenn sie zu sich kommen, dann können sie auch nach außen gehen und sich für ihre Mitarbeiter interessieren.
Also wenn es jetzt das Verbot nicht gäbe, Jörg, wäre das der Moment, wo ich dich wirklich intensiv in den Arm nehmen würde, obwohl wir beide uns gar nicht so gut kennen. Weil ich kann nur sagen, du sprichst mir da komplett aus der Seele. Wenn du jetzt aus dem therapeutischen Bereich kommst, dann wird dir sicherlich die Indizierung was sagen. Hm. Und ich fühle, dass diese Sätze in der Lebensspanne, die ich gearbeitet habe, extrem indiziert sind. Wenn eine Führungskraft nach außen gehen würde und würde sagen, hey, heute ist Montag, ich stelle mir mal die Frage, wer bin ich? Würden sich 80% der Menschen draußen schon von denen verabschieden, weil die sagen, hey, wenn du nicht weißt, wer du bist, wie willst du denn dann Führungskraft sein? Schwäche, mein Lieber, ist da draußen ganz, ganz selten erlaubt und extrem wenig gefragt. Wie geht es mir? Ich habe einen Satz in meinem Repertoire, den möchte ich mit euch teilen, der heißt, Führung ist täglich neu. Weil jeder von uns steht jeden Tag auf und ist anders. Da ist irgendwas schiefgelaufen, morgens der Laptop hat nicht funktioniert, der Kaffee war bitter oder die Frau hat gesagt, du wirst auch immer dicker, mein Freund. Und dann fahren wir in der S-Bahn.
Meine sagt das übrigens nicht. Meine sagt das nie. Meine sagt das übrigens nie.
Nein, deine nennt dich ja auch nur Atlas.
Adonis, ja, genau.
Genau, Adonis war es früher, heute ist es Atlas. Ja. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, wir vergessen, dass Führung täglich neu ist. Und wenn unser Befinden täglich neu ist und das Befinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann muss auch unsere Führung, unser Führungsverhalten täglich neu sein. Und das würde bedeuten, dass ich Flexibilität brauche. Und wir müssen uns ernsthaft fragen, wie viele Führungskräfte es gibt, die aktiv Flexibilität suchen, die Veränderung wollen, die täglichen Diskurs mit sich selber zulassen. Es ist in meiner Wahrnehmung vielen Führungskräften heute immer noch zu wichtig, klar immer in einem gewissen Raster, ja, das ist Sicherheit, das gibt Ruhe, das gibt das Gefühl, man hat die Hände um die Themen. Und die letzte Frage, was wünsche ich mir? Wow, wow, wow. Ja? Was wünschen wir uns denn wirklich? Wenn wir ehrlich sind und wenn wir zum Beispiel, lieber Jörg, deinen Beitrag anschauen bei LinkedIn, und ich kann das jedem nur empfehlen, den mal als Anstoß zu nehmen, um in diese ganzen Themen einfach mal vorzudringen, auch für sich selber. Was wünschen wir uns denn nach Corona? Und ich höre sehr, sehr viele, leider zu wenig Führungskräfte, aber ich höre sehr, sehr viele, die sagen, Mike, wir wollen an einem anderen Platz ankommen. Es gibt die Phase vor Corona, ja, das war irgendwie ja nicht ganz so toll. Dann gibt es jetzt Corona und Corona ist wie ein Break. Wir leben in einer gewissen Form der Isolation, wir können uns individuelle Gedanken machen und hinterher werden wir uns treffen und müssen den Mut haben, auszusprechen, was wir uns wünschen, was wir uns wünschen von unserer Arbeitswelt, was wir uns wünschen von unseren Führungskräften, von unseren Teammitgliedern. Nur dann haben wir eine Chance, eine, ich mache mal Anführungszeichen, bessere Arbeitswelt, eine bessere Lebenswelt für uns zu schaffen und mehr unserer Wünsche und Träume und Verwirklichungsideen dann auch tatsächlich zu manifestieren.
Ja, das bedeutet aber auch, dass ich überhaupt mal zum Ausdruck bringen kann, was ich denn möchte, wer ich bin, was der Jörg ja auch gesagt hat. Und Gallup hat mal versucht, über ihre jahrzehntelange Research-Erfahrung rauszuarbeiten. Das sind jetzt keine Überraschungen, aber die zahlen da schön drauf ein. Was macht eigentlich eine hochleistungsfähige Führungskraft aus, wenn man sich jetzt mal wieder auf die Chefs konzentrieren? Und die haben gesagt, es gibt im Endeffekt drei Themenbereiche. Hochleistungsfähige Führungskraft ist stärkenorientiert, ist bindungsorientiert und ist leistungsbezogen. So, was heißt jetzt stärkenorientiert? Also Führungskräfte, die erfolgreich sind, glauben, dass Talente einer Person ihre beste Erfolgschance darstellen. Berücksichtigen Talente und übernehmen Verantwortung für deren Weiterentwicklung. Verstehen und schätzen Talente ihrer Mitarbeiter und nutzen diese Informationen, um jeden individuell zu fördern. Bei der Bindungsorientierung heißt es, sie interessieren sich aufrichtig für jedes Teammitglied und helfen jedem in seiner Rolle. Und die fördern im Team eine Kultur der Zusammenarbeit und der Partnerschaft, richten ihre Aufmerksamkeit auf eine emotionale Bindung und erfüllen Bedürfnisse am Arbeitsplatz ihrer Mitarbeiter. Und zu guter Schluss glauben sie natürlich an die Leistungsziele, die sie vorgeben und die Erwartungen, die sie klar formulieren können, messen die richtigen Ergebnisse und erleichtern durch ein gutes Feedback und ihre Führung die richtigen Entscheidungen ihrer Mitarbeiter. Wenn man das jetzt mal auf die aktuelle Corona-Situation überträgt, dann schlage ich auch wieder meinen geliebten Bogen zu meinem alten Arbeitgeber, dann heißt das für mich Führung unter Unsicherheit. Die Chefs müssen ihren Leuten Vertrauen schenken, müssen eine positive Einstellung haben, müssen Zuwendung und Zeit bieten, müssen Gefühlen Raum geben, Herz und Verstand ansprechen, Sinn und Sicherheit geben, selbstkritisch reflektiert sein und anerkennen und fördern. So, und das mehr denn je. Also ich als ehemaliger Offizier in einem vollmobilen Kampfverband, ich weiß, je schlimmer die Lage, desto näher muss ich an meinen Leuten dran sein, weil ich meinen Leuten ihre psychologische Sicherheit geben muss. Ich muss ihnen die Perspektive geben, dass man aus dieser Scheiße irgendwie rauskommt. Und das kann ich nicht machen, indem ich weit weg bin. Das heißt, ich muss nicht nur, wie ich das sonst mache, einmal die Woche irgendwie ein Townhall-Meeting machen, sondern ich muss einmal am Tag, einmal in der Stunde, wenn es notwendig ist, irgendwo sichtbar sein, ohne den Leuten auf den Keks zu gehen. Aber meine Mitarbeiter brauchen doch mehr denn je jetzt meine Nähe, oder nicht? Oder wie siehst du das?
Also ganz ehrlich, wenn ich die Welt beschreiben müsste post-Corona, Jens, dann würde ich die wahrscheinlich ganz stark so beschreiben wollen, wie du das gerade getan hast. Und ich weiß, in unserer Zeit sind Militärbeispiele nicht immer die Beispiele der Wahl, aber auch ich habe eine Historie, die mich gelehrt hat, wenn es eng wird, sei eng miteinander.
Ja, so ist es.
Ich mache jetzt vielleicht ein etwas gängigeres Beispiel, wer schon mal mit einem Kind zu tun hat. der weiß, dass ein Kind am meisten lernt durch die Nähe, die du ihm gibst. Weil Nähe gibt Sicherheit. Und ich habe das gerade versucht am Eingang, ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen, in die Runde zu werfen und zu sagen, jetzt müssten die Führungskräfte eigentlich nahbar sein.
Genau.
Und ja, was du aufgelistet hast, es geht um Stärken, es geht um Bindung und es geht um Leistung. Aber am Ende des Tages komme ich wieder auf den Nähefaktor zurück und sage, ein Mensch kann die größte Stärke haben, wenn ich ihm nicht den Raum gebe, die zu entfalten, wird er nie in unserem Ökosystem Wirtschaft realisieren, wird er nie ein Guter, wie ich immer sage. Sondern ich muss ihm den Raum schaffen, die Wege geben, ja, und ich muss erkennen, jetzt komme ich auf meinen, Führung ist täglich neu, der zweite Satz heißt, Führung ist das Erreichen von Zielen mit und durch andere hindurch. Jeder, der schon mal einen Laden geführt hat mit Mitarbeitern, weiß, er kann ihn ohne die gar nicht erfolgreich führen, es sei denn, die erlauben ihm, sich selbst zu durchdringen und dadurch ein Ziel zu erreichen, mit deren Mithilfe, das er alleine oder sie alleine nie erreichen würde. Und dazu ist ganz, ganz stark Bindung nötig. Wenn du Gallup zitiert hast, dann wirst du auch die Studie kennen über die vielen, vielen Menschen, viel mehr Menschen als andere, die nämlich bereits innerlich gekündigt haben und sagen, das interessiert mich alles nicht, ich komme hierher für Kohle. Ja. Was wäre das schön, wenn das wäre wie in einer Fankultur, ihr Lieben? Wenn die alle Fans ihres Unternehmens wären. Ich kenne da jemanden, der heißt Jörg, der hat das ganz, ganz trefflich formuliert. Fans sein eines Unternehmens, Fans sein einer Führungskraft. Und das heißt Bindung. Und die Bindung, die muss ich aber zulassen. Und zu dem Wort Nähe habe ich da auch so einen Schlagsatz, der heißt, Nähe zu geben heißt Nähe zuzulassen. Also es genügt nicht zu sagen, hey, ich bin euch nah in der Krise, ich habe euch jetzt eine Mail geschickt, sondern ich muss dann, wie ich es einigen meiner Kunden empfohlen habe, ich muss dann eine Hotline einrichten oder einen Chat. Oder ich habe das früher mal in meiner Praxis Kaffee Weckert genannt, wo ich dann online zur Verfügung stehe oder offline und sage, da kann jeder kommen und kann seine Sorgen loswerden. Und eine ganz lustige Geschichte, und die kennt ihr auch, passiert ja immer wieder bei diesem herrlichen TV-Epos, The Undercover Boss. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, kennt das. Und hoffentlich hat sich auch jeder schon mal die Frage gestellt, ey, was haben die eigentlich gemacht, um diesen Job zu bekommen? Ich dachte immer, in meiner beruflichen Praxis, man müsste etwas wissen, um etwas tun zu können. Und da sind dann teilweise Leute, die haben 6, 8 Jahre ein Geschäft geführt und wissen nicht mal, dass sie ein Fenster bauen oder dass sie die Straße fegen. Und das erschüttert mich. Ja. Und auch das zeigt mir, da ist keine Nähe, da ist keine Bindung. Und am letzten Punkt, und da würde ich auch gerne noch einen kleinen Moment drauf rumreiten, wenn ich das darf, auf dem kleinen Pony Leistung. Leistung entsteht nur in einem Klima, in dem all das respektiert wird, worüber wir jetzt gerade geredet haben.
Exakt.
Es gibt so einen schönen Satz von einem sehr bekannten Trainer in den USA, der hat mal zu mir gesagt, mein lieber Mike, versuch nie aus einem hervorragenden Schwimmer einen zweitklassigen Fußballer zu machen. Ja. Und genau das bedeutet auch, ich muss erkennen, welche Talente in meinen Kolleginnen und Kollegen stehen und muss die individuell fördern. Vielleicht habe ich jetzt jemanden, der ist so sozial kompetent, dass ich den zum Corona-Manager mache.
Genau.
Und sage, du bist jetzt einfach da für unsere Leute. Du bist das Sprachrohr, dir vertrauen die jetzt und du kannst was aufnehmen, was wir dann in einen positiven Impuls umsetzen. Also ich bin da total dabei. Und nochmal, wenn ich es könnte, würde ich viel davon post-Corona gerne sehen.
Also ich bin da sehr dankbar, dass du das erwähnst, weil diese positive Psychologie, das stärkenfokussierte Führen, mir als Clifton Strengths Stärkencoach natürlich auch irgendwie in die Hände spielt. Ne? Auch da nochmal eine 2, 3 Zahlen. Bei Teams, die stärkenorientiert geführt werden, gibt es eine bis zu 6-mal höhere Mitarbeiterbindung. 90% der Mitarbeiter in solchen stärkengeführten Teams haben eine hohe emotionale Bindung. Es gibt 65% niedrigere Fluktuation und eine bis zu 21% höhere Rentabilität in diesen Teams. Ja, das sind jetzt keine Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eben Gallup again. Die machen seit 20 Jahren diesen Clifton Strengths Test, haben 12 Millionen Menschen in 114 Ländern über alle Hierarchiestufen hinweg durch diesen Test geführt, haben Hunderttausende von Interviews mit Führungskräften gemacht und haben eben eine klare KPI, also eine kennziffernbasierte Auswertung ihrer Methode. Und da kommen diese Zahlen her. Und
das ist alles schön und gut und auch das, was du vorhin gesagt hast, ist alles total richtig. Nur die Kernfrage, und jetzt komme ich wieder mit meinen 20 Jahren Erfahrung, ist, du kannst nicht in ein Unternehmen gehen und sagen, du musst jetzt nahbar sein, du musst jetzt dies und können und du musst das können. Sondern das Ganze ist ein Prozess. Und Mike, für dich so als Hintergrund, ich bin Gestalttherapeut und Gestalttherapeut, da geht es darum, der Prozess lebt im Grunde von dem Kontakt zu dem Therapeuten. Und im Grunde geht es darum, Nähe aufzubauen. Und ich habe damals auch an mir lernen müssen, dass ich erstmal eine Nähe für mich zu mir selber brauche, bevor ich eine Nähe zu anderen geben kann. Und meine Frage, Mike, und das ist jetzt wirklich der Punkt, der für mich wesentlich ist für Post-Corona. Erstmal die Frage, was denkst du, wie viele Führungskräfte dazu überhaupt in der Lage sind? Und was müsste aus deiner Sicht passieren, dass diese Menschen, die sich jetzt Führungskräfte nennen, das ist ja mehr so ein Label. Und da sind Jens und ich uns relativ oder ziemlich einig, Führung darf kein Label sein, das muss eine Haltung sein. Und wie viele Menschen, die sich Führungskräfte nennen, sind überhaupt in der Lage, diese Nähe zu sich selbst zu spüren, um daraus ein System zu entwickeln, mit dem sie Menschen führen können? Das heißt also, diese Nähe zuzulassen. Was denkst du aus deiner Erfahrung? Was ist dein Gefühl, oder?
Also ich finde, du kannst dir die Frage nicht mathematisch genau beantworten. Es wäre sicherlich ungerecht zu sagen, das sind jetzt so und so viel in meiner Erfahrung, so und so viel sind es nicht. Aber ich mache immer so ein kleines Repertoire an Beispielen, wo ich sage, wie viele Ehen scheitern heute leider? So sieht man, wie wir in dem kleinen Bezug 1:1 schon extrem große Schwächen haben, das gestalterisch sauber auszuformulieren, dass zwei zusammenbleiben. Wie schwierig ist es dann in einem Unternehmenskontext, wenn wir hunderte, tausende Menschen haben, dort eine Organisation, wie ich es immer nenne, zu durchdringen, dass der Stabler-Fahrer im Lager eines 60.000 Menschen-Unternehmens versteht, was der Konzernlenker meint. Das ist Durchdringen von Organisation und das ist Bindung. Ja. Wenn der weiß, warum er da nur links rumfahren darf mit seiner Kiste, mit Teilen, dann wird er es verstehen, dann wird er es akzeptieren, dann kann er sich binden an dieses Unternehmen, weil es ihn intellektuell sauber informiert. Wenn du in die andere Richtung schaust, wie viel Zeit verbringen wir an Universitäten mit Steuerrecht, mit Marketing, mit all diesen Dingen, wie viel Zeit verbringen wir damit, Führung zu lernen?
Absolut richtig.
Und die letzte Frage heißt, und die glaube ich, teilt der Jens auch. Wir haben da mal bei anderer Gelegenheit, lieber Jens, in München drüber gesprochen. Wie viele Bücher stehen durchschnittlich in einem Manager-Bücherschrank? Und wenn ihr die Zahl nehmt, das sollen über 100 sein, Fachbücher. Und wenn ihr die nehmt, dann kommt die zweite Frage, die heißt, wie viele dieser Bücher hat der Mensch, der über 100 Bücher hat, gelesen? Und dann kommen wir bei keinen 20 an. Und dann wisst ihr, wie die Chance ist, dass Führungskräfte wirklich führen. Wir haben in unserem System eine weitere Blockade, die ich glaube, die wir auch post-Corona überdenken müssen. Wir sind alle getrieben von Wachstum. Von Wachstum. Es gab mal einen Manager bei Bayer Leverkusen, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber alle werden ihn wissen, der hat auch festgestellt, dass unendliches Wachstum, bei ihm war es körperlicher Art, nicht möglich ist. Wir sind alle wachstumsgetrieben. Die AGs kommen gar nicht dazu, zu reflektieren, irgendetwas langfristig zu tun. Sie rennen alle ihren Quartalsberichten hinterher. Und da braucht es eben Führungskräfte, die sich im Außendialog stärken. Ich sage fast wie in einer Führungsmeditation, Die müssen sich trainieren lassen. Die müssen sich selbst trainieren. Die müssen erkennen, dass Peter Drucker recht hatte, wenn er sagt, Culture eats strategy for breakfast. Es ist wirklich wahr. Ich habe Unternehmen erlebt, die eine hervorragende Kultur hatten. Da hat mir jeder am Anfang erklärt, das kann nicht funktionieren. Die haben die falschen Produkte, die haben schlechte Lagerhaltung. Die sind nicht im Markt, die haben zu wenig Marketing, bladibla. All diese sogenannten Hard Facts. Aber die hatten Herz und die wollten nach vorn. Und denen war klar, dass es sie 50 Jahre später nur gibt, wenn sie aus den 50 Jahren was gelernt haben und das Unternehmen in der Jetztzeit sauber inszenieren. Sie haben es geschafft. Ich durfte denen 3 Jahre vorstehen, hervorragendes Unternehmen, das Ergebnis positiv um über 50 Millionen EBITDA gesteigert in 3 Jahren. Also hardcore verwendbar. Und um es vielleicht abzuschließen, ich glaube einfach, dass Führungskräfte erkennen müssen, dass Führung per se gar nicht so komplex ist, wie es erscheint. Das Wort sagt doch eigentlich alles. Was steckt in Führungskraft? Führung und Kraft. Kräftig führen. Und das heißt, für Menschen da zu sein. Das heißt, Dialoge zu führen. Und wieder zurück zu euren Eingangspunkten. Es heißt, beieinander, miteinander zu erkennen, was sind meine Stärken? Wie kann ich diese Menschen an mich als Führungskraft und ans Unternehmen idealerweise binden? Und wie entsteht daraus rein ökonomische, verwertbare, mathematisierbare Leistung? Also das Ganze dreht sich im Kreis der Erkenntnis, dass eine Führungskraft erkennen muss, die schönste Plattform, auf der du stehen kannst als Manager, ist, dass diese Leute, die mit dir arbeiten, freiwillig dich auf ihren Schultern tragen und sagen, da gehörst du hin. Wir tun das gern für dich. Und wenn sie das schaffen, haben sie dieses Dreieck Stärke, Bindung, Leistung ideal erfüllt. Und sie werden eines zum Schluss erkennen, dass Führungskraft zu sein wirklich einer der schönsten Jobs der Welt sein kann. Nur wie jeder, man muss ihn können und man muss sich ihm hingeben. Und wenn ein Bäcker weiß, wie Brötchen gehen, ist das eines. Aber er muss jeden Tag leckere Brötchen backen, damit er ein toller Bäcker wird. Und mit der Führungskraft ist es nicht anders. Führung ist täglich neu.
Wer Menschen führt, muss Menschen mögen. Was sagst du dazu?
Doppelt unterstrichen. Wenn du mir ein Formular schickst, unterschreibe ich das sogar. Ich glaube, es ist eine Grundprämisse, Führungskraft zu sein, dass man möchte, dass man mit Menschen interagiert, dass man bei diesen Menschen eine positive Energie erzeugen will, ein Leistungspotenzial ausschöpfen. Ich sage immer, gute Führungskräfte sind wie gute Coaches. Die erkennen ein Talent und fördern es, was nicht heißt, dass sie es nicht auch fordern. Ja. Denn Leistung zu entwickeln und deine Stärken zu dem Tollsten zu machen, was du kannst, heißt auch eine gewisse Form von Forderung. Dass wir uns fordern, eine tolle Leistung zu erbringen.
Ja, das sehe ich genauso. Absolut. Das sehe ich genauso. Was machen wir denn jetzt aktuell? Weil viele Themen, die wir ja so im Herzen tragen, ja nicht so wirklich im Vordergrund stehen, um diesem ganzen Thema den entsprechenden Raum zu geben und die Aufmerksamkeit zu geben, die es eigentlich braucht.
Ich glaube, wir müssen das tun, was ich versuche seit fast 30 Jahren Berufsleben zu machen. Wir müssen weiter laut sprechen. Und wir müssen mit denen sprechen, die zuhören wollen. Das sind in der Regel sehr viel schneller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen in Unternehmen, die sind verständlicherweise als direkt von Führung betroffen, immer elementar daran interessiert, dass sich Führung zum Positiven verändert. Und wir müssen die Chance jetzt nutzen, in dieser Krise wiederum klarzumachen, dass es eine ökonomische Krise gibt, die aber nur in einer Humangesellschaft bewältigbar ist. Wenn wir vergessen, in diesen 14 Tagen, 3 Wochen, 6 Wochen Shutdown, dass da am Ende Menschen stehen, die wir dazu bringen sollen, diese Ökonomie wieder dahin zu bringen oder darüber hinaus zu bringen, wo sie mal war, Wenn wir das nicht schaffen, dann wird das nicht gelingen. Diese Krise ist nur zu bewältigen in einem wachsenden Gemeinsamkeitsgefühl auch in den Unternehmen. Und ich sage, wie eingangs zum Schluss, ihr Lieben, bitte, 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 lasst uns einfach weiter laut darüber reden. Und alle, die zuhören, tragt das hinaus in die Firmen. Fordert den Dialog. Ihr habt das Recht dazu.
Also mein Traum wäre wirklich, wenn wir, und da bin ich sowas von 1000% bei dir oder Jens genauso, das weiß ich, weil wir uns darüber unterhalten haben, wenn es in irgendeiner Form sich eine Community, ich habe noch keine Idee, wie das sein kann, entwickeln würde, die an diese, die wirklich für diese Themen kämpfen. Und die als Manager oder als Unternehmer oder wie auch immer diese humanen Themen erkennen würden, weil letztendlich, und du sagtest vorhin, Einsatz, Führung ist so einfach, das ist gar nicht so komplex. Und mein Ding ist so, das ist so ähnlich wie Storytelling, da geht es ja auch letztendlich über das Herz in den Kopf, darum funktioniert das so gut. Und wenn Führung genauso funktioniert, über das Herz in den Kopf, zum Beispiel mit einem starken Warum, mit einem echten Sinn, den man dem Unternehmen gibt und nicht so, wie einige Unternehmen das machen, die verkaufen Sachen, lassen sie billig irgendwo produzieren und verkaufen sie hier teuer. Am Ende des Tages ist das unter menschenunwürdigen Bedingungen, wird es dann getan, da gibt es genug Beispiele. Das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun und das hat auch nicht mit einem starken Warum. Also dieses Warum bedeutet auch Werte zu haben, ethisch zu handeln. Und wenn wir das hinkriegen und so die Führung aufbauen, über das Herz, in den Kopf, dann kann Führung auch ganz leicht sein.
Ich glaube, ihr beiden kennt Simon Sinek.
Ja, auf jeden Fall. Das warum.
Start with a why. Ich kann immer nur sagen, alles in unserem Leben beginnt mit einem why. Und meine Tochter, die ich über alles liebe, ganz, ganz tolle junge Frau, die gerade jetzt in dieser schwierigen Phase jeden Tag ihre Frau steht da draußen, eine echt bewundernswerte Schnuckelmaus, die hat sich eintätowiert, remember why you started. Weil das ein ganz, ganz wichtiges Element in ihrem Leben immer war, dass sie gesagt hat, Dad, ich muss wissen, warum ich etwas tue. Mhm. Und wenn wir begreifen würden, dass prä, während und post-Corona immer das Why das Wichtige ist, der Hintergrund, warum wir etwas tun, im Einzeldialog, ja, warum bin ich, wie ich bin, warum ist der andere so, wie er ist und was ist eigentlich der Sinn unseres Zusammenseins, dann würden wir uns vieler, vieler Dinge bewusst. Und ich glaube, Jörg, du sprichst auch einen Bereich an, und da schätze ich dich sehr, sehr dafür, weil das viel zu wenige tun. Ich höre bei dir und auch beim Jens immer wieder dieses Wort auch einer gesellschaftlichen Veränderung. Und ich glaube, wir müssen so denken lernen post-Corona, dass wir uns auch zutrauen, eine wirklich signifikante gesellschaftliche Veränderung zu vollziehen. Weil was du gerade sagst mit diesen Produkten, schau mal, bei Adidas war jetzt diese ganz schlimme Situation mit den Mieten. Mhm. Und egal, ob man jetzt diese Reaktion versteht, dieser Firma, oder die Reaktion nicht versteht, ganz, ganz viele Menschen haben sich damit befasst. Und ich habe einen ganz lieben Freund, der dann auch zu mir kam und sagte, weißt du, das ist für ganz furchtbar und die müssen ja alle sofort fürchterlich da balbieren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast doch auch einen Fonds, in dem die als Beimischung drin sind. Dann verkauf doch erstmal deinen Fonds, bevor du dich über eine Firma, die dir Geld verdient, lustig machst. Ich will das nicht bagatellisieren, was da passiert ist, auch in der Vergangenheit mit diesen ganzen Migrationen in strukturschwache Länder, wo du, genau wie du gesagt hast, unter unmenschlichen Bedingungen, ich habe sie gesehen, ich war physisch dort und habe gesehen, wie kleine Kinder unter Webstühlen geschlafen haben. Denn ich bin schon so alt, dass ich das gesehen habe. Heute hat sich das an vielen Stellen verändert, aber der globale Zirkus ist ja auch weitergezogen. Heute schlafen die Kinder unter den Webstühlen nur in anderen Ländern, wo vielleicht auch die ganzen Global Organic Standards und so noch nicht angekommen sind. Aber sie tun es leider immer noch. Und warum ist das so? Weil auch wir als Verbraucher, und jetzt kommen wir auf die gesellschaftliche Veränderung, die ich mir wünsche, wir haben vergessen, dass es früher auch nicht jeden Tag Rinderfleisch gab. Und wenn du früher eine Jeans gekauft hast, dann musstest du richtig Geld in die Hand nehmen. Dafür hast du dir dann aber auch keine 10 gekauft. Aber die 2, die du hattest, die hast du gepflegt. Du hast nachhaltig gewirtschaftet. Und wenn du heute Leute erlebst im Einkaufsrausch, dann sagen die da, boah, 39 Euro für eine Jeans, das ist aber teuer. Früher hast du 100, 119 Mark bezahlt für eine gute Jeans und du warst stolz. Aber nochmal, du hast nicht so viel gekauft. Und früher sind wir auch nach Portugal und haben uns Portugal angeschaut. Aber da war das was Besonderes, weil wir gesagt haben, hey, das kostet 400 Mark, um da runter zu fliegen. Also das muss ich mir richtig absparen oder ich muss einen Zug nehmen. Ne? Studententicket. Und dann bist du tagelang unterwegs gewesen, dass du an diese Ziele gehst. Heute fliegen wir für 40 Euro nach Portugal. Übers Wochenende. Mal geschwind.
Wobei du ja nicht über... Entschuldigung, ja.
Weißt du, was das Schlimme dabei ist, Mike? Ich bin ja nun in der Touristik groß geworden. Und
ich auch.
Da müssen wir uns nochmal separat unterhalten. Das Schlimme dabei ist, wenn du früher... Ich weiß noch, dass für meine Eltern war es noch ein Riesending, mit dem Zelt nach Italien zu fahren mit dem Auto. Das heißt also, es gab diese ganzen Tunnel noch nicht. Du musstest über einen Brenner fahren und was weiß ich was alles. Du musstest viel mehr aufwenden, um das machen zu können. Was bedeutet, und das ist mein Ding, ich spreche immer, wir haben zu allem eine Beziehung. Ob das unser Auto ist, ob das unser Urlaub ist, ob das unser Hund ist, was auch immer. Und ich habe eine tiefere Beziehung zu etwas, was mich mehr Aufwand gekostet hat. Das heißt, die Jeans, die ich mir erarbeiten musste, die 200 Euro gekostet hat, ist mir emotional auch mehr wert. Ich gehe ganz anders damit um, als wenn ich eine für 39 kaufe. Wenn ich nach Portugal fahre und ich muss dafür sparen und dann fahre ich dahin, dann genieße ich das alles durch dieses Billigtum. Durch diese Geschwindigkeit nehmen wir uns tiefe Erlebnisse. Das finde ich noch viel dramatischer. Und das heißt, wir haben nur einen geringen Preis und wir bezahlen aber einen hohen Preis dafür, dass wir diese Erlebnisse gar nicht, ich sag mal, gerade bei Reisen persönlichkeitsbildend aufnehmen können, weil es einfach viel zu schnell ist, viel zu leicht ist. Und das finde ich so schade.
Und ich bin sowas von bei dir. Und ich habe leider auch Bekannte, die fliegen für 493 Euro in die Türkei, eine Woche Vollpension,
ja,
und beschweren sich darüber, dass um 10 nach 12 die Nudeln alle sind.
Ja, ja, genau.
Und ich sage dann zu denen, hört mal, jetzt geht doch mal her und rechnet euch mal aus, selbst wenn ihr 30 Euro nur für das Zimmer bezahlen würdet, was bleibt denn da übrig noch mit dem Flug? Und dann haben wir noch durch diese ganzen, ich sage jetzt mal, Billigangebote, haben wir ja auch unseren CO2-Ausstoß, unser Ökosystem komplett aus dem Gleichgewicht gebracht.
Wir
zerstören uns selbst. Und deswegen sage ich, Jörg, da bin ich absolut bei dir. Auch da gilt, wenn ich eine Bindung zu Dingen entwickle, wenn ich Dinge pflege, weil sie mir wichtig sind, dann führe ich, glaube ich, ein reichhaltigeres Leben. Und das wünsche ich jedem, dass er das versteht, dass ein kleines Virus uns komplett ökonomisch, sozial, weltwirtschaftlich bringt uns komplett aus der Bahn. Wir wissen noch gar nicht, was in 14 Tagen oder 3 Wochen ist. Wir wissen nicht, wie viele Firmen es schaffen in eine entsprechende Zukunft. Und deswegen müssen wir das System überdenken. Und das ist einmal die reine menschliche Interaktion, wo ich große Hoffnungen habe, dass die Menschen auch fordern werden und sagen werden, jetzt reicht's uns, jetzt haben wir auch mal genug gesprochen über Veränderungen, jetzt wollen wir sie auch. Und dass wir im Zweiten ökonomisch erkennen, dass es Mischformen geben muss in der Produktion. Schau mal, heute redet jeder positiv über die Jungs bei Trigema. Als ich vor 10 Jahren gesagt habe, ich halte Trigema für ein Vorzeigeunternehmen, weil die sagen, wir bleiben hier in Deutschland. Da hat mich jeder für bekloppt erklärt. Mhm. Ah, du lebst doch hinterm Mond, wir müssen alle nach da und nach dort und an die ganzen Schuhs und Gies und Janks und Joys dieser Welt. Dann sind sie alle gerannt. Und heute gehen sie zu dem gleichen Geschäftsführer, den sie vor 10 Jahren beim Euroforum in Frankfurt belächelt haben und sagen, bitte, bitte, kannst du uns Masken herstellen? Lernt daraus. Wir haben noch Textilmühlen in Osnabrück. Da können wir wieder hin. Und dann können wir wieder in Maßen Produkte herstellen, die zumindest sicherstellen, dass uns so ein Thema wie Covid-19 nicht wieder völlig aus dem Orbit wirft.
Also ich
hoffe ich sehr, dass diese beiden Dinge jetzt passieren. Und das hoffe ich als Mensch und als Managementbeteiligter ganz, ganz intensiv für uns als Gesellschaft.
Ich habe letzte Woche einen schönen Spruch gehört vom Wolfgang Jennewein, der sagt, Purpose dient nicht dem Return on Investment, sondern dem Return on Character. Ja, und das Thema zu sich zu stehen, den Charakter ausbilden als Person und als Unternehmen, das ist ja etwas, was wir auch so ein bisschen vernachlässigt haben. Man hat sich ja doch sehr stark mitreißen lassen von dieser materialistischen Denke. Nur wollen wir natürlich auch nicht beklagen und auch nicht im in der Sozialromantik schwelgen, sondern wir sind ja Anpacker und Macher. Die Kernfrage für mich ist, bevor wir jetzt dann auch zum Ende kommen, was sind denn die drei To-Dos, die du jedem raten würdest, der jetzt in der Verantwortung steht, so diese unmittelbaren Themen, die jeder angehen kann, auch wenn er selber vielleicht nicht hundertprozentig klar und super selbstsicher ist in dieser Situation?
Also ich habe die drei Punkte tatsächlich, Jens, und auch auf die Gefahr hin, dass ich wieder etwas in Sozialromantik abgleite. Ich bin ein sehr sozialromantischer Mensch, weil ich erleben durfte, wie schön es ist, wenn Menschen in einem Wirtschaftsunternehmen super zusammenarbeiten. Kohäsionskräfte entstehen, die zusammenhalten und die ganz tolle Leistung erbringen und jeder abends nach Hause fährt und sagt, ey, wie geil ist das denn? Ich arbeite gerne hier. Bin großer Fan, würde der Jörg sagen, ein großer Fan von diesem Unternehmen. Also Sozialromantik, da können wir mal noch einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, es gibt genügend Stoff dazu. Also mein Drei-Punkte-Plan heißt in der Tat Mitarbeiterfürsorge als erstes. Kümmere dich darum, dass du und deine Mitarbeiter gesund und geschützt sind, safe and protected für unsere internationalen Freunde. Ja? Das zweite ist natürlich ein ökonomisches. Kümmere dich um Cash is King, kümmere dich um deine Liquidität. Du musst einen Weg finden, und da gibt es verschiedene 10- bis 12-Punkte-Programme, die man dann mit den Kunden durchgeht, eben diese Liquidität zu sichern. Und der dritte Punkt heißt die Aufrechterhaltung deines Betriebes und der wirklich nötigen Abläufe. Es darf nicht stillstehen, sonst bewegt sich nichts mehr. Auch da gibt es dann immer eine 10- bis 12-Punkte-Checkliste, wo man sicherstellen kann, dass das erreicht wird. Und in diesem Gesamtzusammenhang heißt alles für mich übergreifend Think Post-Corona. Welche Kunden brauchst du, welche Menschen brauchst du, und dann arbeite jetzt dafür, dass du die hast.
Super, ja, absolut, absolut. Und ich habe eins ist nochmal so aus dem Ganzen, der Begriff Sicherheit ist oft gefallen, und Sicherheit ist, wenn man die Maslow-Pyramide nimmt, eins unserer wichtigsten Bedürfnisse, und das ist auch total zu Recht. Nur der was Corona verändern wird, ist, dass wir die Sicherheit nicht mehr im Außen finden durch planbare Zyklen, sondern die Sicherheit werden wir zukünftig nur noch in uns selber finden. Das heißt also, ich kann jeder Führungskraft, jedem Menschen nur empfehlen, diese drei Fragen, die ich anfangs mal gesagt habe, für sich zu beantworten. Also wer bin ich, wie geht es mir und was wünsche ich mir? Und das ist ein Prozess. Diese Fragen kann man nicht so nebenbei beantworten. Und wenn du die für dich hinreichend beantwortet hast, findest du Sicherheit in dir selber. Und jetzt, um da noch einen Schritt weiter zu gehen, denn ein starkes Wir, was wir definitiv brauchen für die Corona- oder Nach-Corona-Zeit, basiert immer auf einem starken Ich. Also das ist die Voraussetzung. Und das ist so meine Sichtweise, wie es nach Corona weitergehen muss. Und wer weiß, was noch kommt, also auch für die Zukunft, diesen Weg zu gehen.
Ja, super, wunderbar. Also ich denke, das Thema, sich selbst so zu positionieren, dass ich ganz eng an mir selber dran bin, ist ganz wichtig. Damit geht alles los, habt ihr gesagt. Ich fand es eine sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall in die Fortsetzung gehen können. Die Themen, die wir da haben, die sind reichhaltig. Vielen lieben Dank an euch erstmal. Und ich würde...
Bitte? Und an dich, an Mike und an dich, wir können uns alle danken.
Ja, genau, genau. Gedanken tanken. Also vielen Dank an euch und wir werden dann in die Shownotes auch noch ein paar Links reinbauen und der Mike, der Jörg und ich, wir sind auch über LinkedIn und sonstige Kanäle erreichbar, falls es Fragen gibt, das ist ganz wichtig. Wir freuen uns über jeden, der in den Austausch mit uns einsteigt. Das ist eine Welle, die wir hier starten. Und die wir nach vorne tragen wollen. Wir sind der festen Überzeugung, dass da was Fantastisches bei rauskommt. Und danke für euch, an euch heute. Und ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Bleibt gesund und gebt jedem, der momentan den Kopf ein bisschen hängen lässt, den Mut, an die Möglichkeit danach zu glauben. Und hiermit verabschiede ich mich von euch für heute. Bis dann. Ciao. Und natürlich, wie immer, liken, teilen und kommentieren. Und bis zum nächsten Mal, eure zwei Positionierungsrebellen von der große Freiheit.com.